Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder hier sein kann in der Gemeinde nach 4 Wochen Urlaub und freue mich, euch zu sehen. Und heute wollen wir eine neue Predigtreihe beginnen. Und für mich ist es interessant, weil ich jetzt gerade hier was kaputt gemacht habe. Machen wir es so. Geht auch. Ist einfacher. Ich habe euch alle schon richtig vermisst nach 4 Wochen. War in England, war in Norddeutschland, war auf 2 Hochzeiten. Und als ich jetzt hier zurückgekommen bin, das fühlte sich wirklich an, nach Hause zu kommen. Und das, obwohl ich nur 1 Jahr lang hier in Solingen bin. Und ihr habt das natürlich mit, seid mit daran schuld, dass ich mich hier zu Hause fühle. Und dass ich mich auf die Gemeinde freue. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt, die ich gehalten habe, bevor ich in Urlaub gegangen bin. Wisst ihr noch ungefähr, worum es da ging? Uiuiui, ich gucke in entsetzte Gesichter, wie kann er das nur fragen? Nehemia, genau. Richtig, sehr gut, danke, 1 setzen. Und es ging um Gegenwind. Es ging um Gegenwind und es ging darum, dass wir immer wieder erleben müssen, dass der Teufel in unserem Leben etwas macht. Und so fing dann mein Urlaub auch an mit Gegenwind. Als ich, Manfred und Ilse haben mir ihr tolles Wohnmobil anvertraut, geliehen. Und das Erste, was ich mache, ist ihnen eine Klappe abfahren. Plötzlich, als ich losgefahren bin, ist das Haus mitten auf die Ausfahrt gesprungen und hat die Klappe abgerissen. Und genau das, was ich gepredigt hatte. Man muss immer vorsichtig sein, worüber man predigt. Ne? Und ich musste dann denen Bescheid sagen und mir ging es gar nicht gut. Ich muss euch ehrlich sagen, sie vertrauen mir dieses teure Ding an und was mache ich? Ich fahre denen eine Klappe ab. Und das war für mich echt eine Demutspille auch, ne? Dass man da dann hingehen muss und sagen muss, es tut mir sehr leid, aber ich habe euer Auto da kaputt gemacht. Ich hoffe, dass es, ich habe dann auch noch die Hauswand bei uns damit beschädigt, musste den Vermieter auch noch anrufen und ja, und krieg jetzt hier ein Glas Wasser, Dankeschön. Und das war für mich wirklich kein guter Start in den Urlaub. Und ich danke Manfred einfach, dass er dann gesagt hat, du hast doch über Gegenwind gepredigt, du hast doch über Anfechtung gepredigt. Und vielen Dank dafür, dass du mich an meine eigene Predigt erinnert hast und dass der Urlaub dann so begann. Und jetzt bin ich wiedergekommen und habe die Predigt für heute vorbereitet und habe eine PowerPoint fertig gemacht. Und als ich sie heute Morgen dann nochmal auf dem USB-Stick der Technik weitergeben könnte und sie öffne, ist sie leer. Nichts drin. Deswegen gibt es heute keine PowerPoint. Aber ich bin froh, mein Herr Jesus brauchte auch keine PowerPoint. Deswegen hoffe ich, dass ich eure Aufmerksamkeit trotz PowerPoint, fehlender PowerPoint habe. Wir fangen ja mit einer neuen Predigtreihe an heute und mir ist das so aufs Herz gelegt von Gott, auch weil wir ja jetzt so vom Sommer in den Herbst übergehen und das ist Sommer und Herbst sind ja so wirklich eine tolle Zeit, wo man dieses frische Obst genießen kann, das lecker und ganz vielleicht aus dem eigenen Garten kommt oder es fängt ja schon damit an, dann im Frühjahr mit dem Spargel, den man kaufen kann, mit frischen Kartoffeln. Ich hatte da so ein tolles Bild jetzt, das hätte euch den Mund wässrig gemacht. Und dann geht's los mit den Erdbeeren und lecker Kirschen, deutsche Kirschen, Süßkirschen. Und dann jetzt hatten wir am Freitag so ganz leckeren Pflaumenkuchen, ne, mit frischen Pflaumen drauf und nachher kommen die Äpfel und so weiter und so weiter. Die Ernte, die fängt ja immer früher an jetzt, weil die Sommer so heiß sind. Ne? Wir haben ja erst nächsten Monat Erntedank, aber die Ernte wird ja schon längst, die Felder sind schon längst abgeerntet überall und die Sommer sind so heiß, Aber diese Früchte, die kommen ja nicht von alleine. Da muss man ja viel investieren. Man muss gießen, man muss bearbeiten. Und das ist aber nicht alles. In vielen Gärten findet ein erbarmungsloser Kampf statt. Und ein Kampf nämlich gegen Schnecken. Weiß nicht, ob ihr das auch in eurem Garten habt, wenn ihr einen Garten habt. Dieser Kampf, da findet ja richtige Aufrüstung statt. Da werden Kupferdrähte gespannt, da werden Salzbarrieren aufgebaut, da wird die Chemiekeule geschwungen, Gift ausgelegt. Und ich habe auch Schnecken in meinem Garten und ich habe mich entschieden, ich werde Bierfallen aufstellen. Also so Gefäße eingegraben und dann immer Bier rein. Und dieser Geruch vom Bier, das zieht dann die Schnecken da an und die plumpsen da rein und die ertrinken dann im Bier. Ich meine, ist nicht der schlimmste Tod. Aber das ist der Kampf, den man kämpfen muss, wenn man vielleicht Salat oder irgendwas anderes haben will, weil sonst fressen die alles weg. Und so ist da ein Kampf, um diese Früchte zu kriegen. Und heute wird es auch in unserem Predigtext um einen Kampf gehen. Nicht um einen Kampf mit Schnecken, sondern um einen geistlichen Kampf, ein geistlicher Kampf. Und das wollen wir halt in den nächsten Wochen auch uns anschauen, nämlich die Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes. Damit werden wir uns die nächsten Sonntage beschäftigen. Und es geht darum, von so einem kleinen Fruchtzwerg zu einem reifen Christen, zu einer reifen Ernte in meinem Leben zu kommen. Und wie können wir das zur Entfaltung bringen? Darum soll es gehen. Oder fromm ausgedrückt, vom fleischlich geprägten Christen hin zu einem geistgeleiteten Christen. Von einem fleischlichen Christen hin zu einem geistgeleiteten Christen. Aber bei fleischlich geprägt, wenn man nicht so ganz fromm aufgewachsen ist, dann denkt man vielleicht, das ist die Liebe zum Gegrillten, aber das ist es nicht, dieses Fleischliche, sondern vielleicht habt ihr euch schon mal überlegt in der Gemeinde oder ihr habt euch gewundert, der eine oder der andere, der benimmt sich ganz merkwürdig. Und ihr habt euch gewundert, wie kann der sowas sagen, wie kann der sich so benehmen, obwohl der an Jesus glaubt, obwohl der sagt, dass er Christ ist. Und der benimmt sich völlig daneben. Wie passt das zusammen mit der Botschaft von Jesus? Und vielleicht habt ihr euch darüber gewundert oder aber vielleicht hat euch das auch verletzt. Dass einer, der sagt, ich bin ein Bruder, ich bin eine Schwester, dass die sich so benommen haben und euch innerlich verletzt haben. Und es ist ja immer einfach, auf die anderen zu zeigen, zu sagen, siehst du, genau der hat das so gemacht und schwieriger wird es dann, vor der eigenen Haustür zu kehren und zu gucken, wie bin ich denn eigentlich drauf? Lebe ich das, was ich glaube? Weil in der Theorie ist das immer einfacher, dass man in der Theorie sagt, ja klar, und die Frucht des Geistes und der Geist soll in meinem Leben und all diese Dinge sollen in meinem Leben zum Vorschein kommen und tun sie das wirklich? Wäre ja mal gefährlich, andere zu fragen, siehst du diese Frucht des Geistes in meinem Leben? Ich möchte euch da jetzt nicht sagen, ihr müsst es machen, aber es ist gefährlich, weil die können vielleicht sagen, nö, oder nicht so viel. Und deswegen wollen wir wenn du dich, so wie ich, heute Morgen dir vorkommst, wie so ein Fruchtzwerg, da gibt es ja auch diese kleinen Joghurts, die heißen nämlich auch so, von daher bin ich gekommen, Fruchtzwerg. Wenn du dir vorkommst wie so ein Fruchtzwerg und denkst, oh, da muss Jesus immer viel in meinem Leben tun, da muss der Geist noch ordentlich ran bei mir, dass wir gemeinsam von Fruchtzwerg hin zu einer geistlichen Reife kommen. Und dass wir von der Theorie unseres Glaubens in die Praxis kommen. Und wenn ich ganz ehrlich mein Leben betrachte und dann auch noch Bibel lese, dann hat es lebensverändernde Kraft. Die Bibel, Gottes Wort, hat lebensverändernde Kraft und möchte uns verändern. Egal wie jung und egal wie alt wir sind. Es ist nie zu spät, dass Gott, dass sein guter Geist uns verändert und dass wir dahin kommen, dass die Frucht des Geistes in uns größer wird. Und deswegen wollen wir uns heute und die nächsten Sonntage mit dem Galaterbrief beschäftigen. Um diesen Text so richtig verstehen zu können, brauchen wir ja ein paar Hintergrundinformationen über die Gemeinde in Galatien. Und die Gemeinde in Galatien, das ist so, man weiß nicht genau, wo die Gemeinde war, da gibt es mehrere Theorien, aber das ist so heutige Türkei da hinten. Und da waren viele Menschen, die keine Juden waren, sind zum Glauben gekommen an Jesus, haben guten Start hingelegt. Und dann kamen aber irgendwelche Christen in die Gemeinde mit jüdischem Hintergrund. Und die haben gesagt, ja, habt ihr denn nicht davon gehört vom Alten Testament? Habt ihr nicht von den Gesetzen gehört? Und Gott verlangt von allen Christen, die Gesetze einzuhalten, sonst könnt ihr nicht gerecht vor ihm sein. Ihr müsst ganz bestimmte Tage einhalten, ihr müsst ganz bestimmte jüdische Feste feiern. Das sehen wir dann in Galater 4, Vers 10, wo Paulus das anspricht. Ihr denkt jetzt, man müsste ganz bestimmte Tage und Feste einhalten. Oder aber bis dahin, dass diese Judaisten, diese jüdischen Christen ihnen sagten, ihr müsst euch unbedingt beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht zum Volk Gottes dazugehören. Und Paulus hat mitgekriegt, was in dieser Gemeinde da gerade abgeht. Und der ist fuchsteufelswild geworden. Der ist richtig, das hat ihm auf die Palme gebracht. Das hat ihn richtig geärgert, weil er gesagt hat, das ist nicht das Evangelium, das ich verkündet habe. Und dann hat er den Galaterbrief geschrieben. Und der Galaterbrief ist ein Kampfbrief. Ein Kampfbrief. Ein Kampfbrief gegen die Gesetzlichkeit, gegen das Gesetz. Und der Galaterbrief hat eigentlich nur ein Thema. Gerechtigkeit aus Glauben alleine. Gerechtigkeit aus Glauben alleine. Es ist ein Kampfbrief und dennoch ein liebevoller Brief von Paulus an diese Menschen dort in Galatien. Und obwohl es ein Brief ist voller Sorge, wie die Christen dort ihren Glauben leben, fehlt dennoch am Anfang die Danksagung über die Entwicklung in der Gemeinde. In vielen anderen Briefen fängt Paulus damit an zu sagen, und ich danke Gott für euch und euren Glauben und was ihr tut und was ihr macht, findet man im Galaterbrief nicht. Und er macht eine heftige Stellungnahme gegen diese sogenannten Judaisten. Und höchstwahrscheinlich war unser Galaterbrief der Vorläufer vom Römerbrief. Und im Römerbrief hat Paulus das ganze Thema nochmal theologisch breiter aufgestellt. Aber der Galaterbrief ist sehr, sehr wichtig. Und Martin Luther hat sogar zwei dicke Kommentare zum Galaterbrief geschrieben, weil es genau darum geht, das Gesetz wird uns nicht vor Gott gerecht machen, sondern der Glaube an Jesus alleine macht uns gerecht vor Gott. Und so wollen wir heute das Kapitel 5 anfangen. Und wer seine Bibel dabei hat, der ist heute glücklich, der kann nämlich mitlesen, weil es hier nichts gibt. Also immer gut Bibel mitbringen, das hilft. Und wir lesen Galater 5. Und Galater 5 fängt an, dass er sagt, wir Christen, wir haben Freiheit. Wir haben Freiheit. Und so sagt er schon in Vers 1, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Die Christen in Galatien haben so gut im Glauben angefangen und jetzt hatten sie sich von Evangelium abgewandt, weil sie meinten, ja, wir haben ja gut gestartet, aber jetzt muss ich persönlich, ich alleine, muss das jetzt zu Ende bringen. Was Gott in mir angefangen hat, ich muss jetzt dafür sorgen, Ich muss sozusagen in der Heiligkeit vorankommen. Ich muss alle Gesetze einhalten. Ich muss Gott zeigen, dass ich es wert bin. Ich muss Gott zeigen, dass ich ein guter Christ bin. Und Paulus sagt hier, das Gesetz, das bringt uns nicht, das macht uns nicht okay vor Gott. Und er sagt hier in Vers 8, wir Christen sind zur Freiheit berufen. Freiheit. Aber dennoch, so sagt er auch hier, gleich als zweites, diese Freiheit ist kein Freifahrtschein für Sünde. Zu sagen, okay, Gott hat mich vom Gesetz befreit, also ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Gott vergibt mir ja sowieso. Das ist falsch, sagt Paulus. Das geht so nicht. Und nun muss Paulus hier leider feststellen, dass die Leute in der Gemeinde, die sich Christen nennen, die versuchen, die Gesetze einzuhalten, richtig zu leben, alles richtig zu machen. Wie sieht da das Gemeindeleben aus? Und wir lesen das in Vers 15. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. In der Gemeinde war es gang und gäbe, sich zu zanken, sich zu übervorteilen. Also Urgemeinde war nicht immer nur das Nonplusultra, ne? Man denkt ja immer so, die ersten Christen, die hatten es drauf. Aber gar nicht. Die haben sich gezankt, die haben sich gestritten, die haben sich gegenseitig übervorteilt. Muss man sich mal vorstellen. Und Paulus sagt, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig dadurch vernichtet, wie ihr miteinander umgeht. Und das kann auch nämlich passieren in einer Gemeinde, dass wenn man nicht vernünftig miteinander umgeht, dass dadurch Gemeindearbeit gehemmt oder Gemeindearbeit kaputt geht. Und deswegen ist es so wichtig, was wir dann lesen. Wir lesen ja dann in Kapitel 5 die Verse 16 bis 26. Kapitel 5, 16 bis 26. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu euch eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Und jetzt kommt's, eine ganze Liste voller Dinge nennt er jetzt. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel, und dergleichen mehr. Eine ganze Liste voller Dinge. Ich wiederhole, dass ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Es ist ja interessant, dass viele Christen, viele Nicht-Christen, viele Leute, die nicht an Jesus glauben, die wissen ganz genau, wie wir Christen zu leben haben. Da musst du nur einmal irgendwas Komisches gesagt haben oder einmal irgendwas gemacht haben, da sagen sie gleich, ach, du bist doch Christ, dass du das machst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die wissen das ganz genau. Und da geht es halt auch darum, dieses Fleisch, die Übersetzung sagt hier sündige Natur, aber eigentlich steht da Fleisch. Und das ist das eine auf der anderen, eine Seite, meine sündige Natur, mein Fleisch, die Dinge, die ich haben will, die ich möchte, die ich begehre, die Begierden. Und das ist auch, wenn ich Christ werde, ist das ja nicht tot. Das lebt ja weiter. Es wäre schön, wenn man das in der Taufe ein für alle Mal abwäscht und das wär's. Aber es ist ja nicht so, sondern es ist noch da, diese sündige Natur, dieses Fleisch, dieser Egoismus, dieses mir, mich, mein, diese unheilige Dreieinigkeit. Es lebt in uns immer noch und es weckt Begierden. Und es bringt mich dazu, vielleicht diese Liste da, Dinge von dieser Liste zu tun. Natürlich würde ich das niemals sagen, aber diese fleischliche Natur, diese sündige Natur bringt mich dazu, Werke zu tun, damit ich im Mittelpunkt stehe. Damit ich das rauskriege, was ich meine, das brauche ich jetzt. Das ist auf der einen Seite die sündige Natur. Und auf der anderen Seite, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Sündige Natur, Heiliger Geist. Und zwischen diesen beiden Dingen gibt es diesen Kampf, sagt Paulus, diesen Kampf in uns. Was wollen wir leben? Sündige Natur, das, was wir gewohnt sind, unser altes Leben, oder aber wollen wir im Heiligen Geist leben? Wollen wir, dass der Heilige Geist uns führt und leitet? Und diese beiden Kräfte sind gegeneinander. Und diese sündige Natur, sagt Paulus, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Wenn du solche Werke hervorbringst in deinem Leben, kannst du vor Gott nicht bestehen. Wenn du aber die Frucht des Geistes in dir zum Zug kommen lässt, wenn der Geist in dir Frucht wachsen lassen kannst, dagegen hat kein Gesetz eine Macht. Wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, dann lebst du so, wie es Gott gefällt. Und diese sündige Natur, die lässt all diese Dinge, diese ganze Liste aus Galater 5, Vers 19 bis 21, diese Werke entstehen in mir, in uns. Und vielleicht, wenn ihr heute am Sonntag oder die nächsten Tage eine ruhige Minute habt, dann nehmt euch mal diese Liste vor und betet: Gott, öffne mir meine Augen, wenn ich Werke des Fleisches, wenn ich Werke der sündigen Natur hier in meinem Leben habe. Und lass mich erkennen, wo ich falsch liege. Das ist ein gefährliches Gebet. Denn Gott kann dir die Augen für deine Sünde öffnen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und er lässt mich erkennen, wo ich falsch liege. Aber das Gute ist ja, dass er mir das nicht aufzeigt und mich fallen lässt und sagt: Pah, Dirk, ich habe es schon immer gewusst, du packst es nicht, du kleiner Fruchtzwerg. Sondern er sagt: Gut, jetzt hast du es erkannt und jetzt können wir die Ärmel hochkrempeln und jetzt können wir gemeinsam daran arbeiten, wenn du willst. Und der Heilige Geist der bringt Frucht in unser Leben hervor. Interessanterweise steht ja hier nicht Früchte des Heiligen Geistes. Das steht Frucht. Singular, Einzahl, Frucht. Warum? Da kommt ja eine Liste von Früchten dann. Warum steht der Frucht? Und ich denke, das ist Singular, weil es keine Beliebigkeit gibt. Da kann ich nicht das jetzt lesen und sagen, oh Liebe finde ich gut, Liebe nehme ich. Ja, jetzt mit der Freude habe ich es nicht so und mit der Freundlichkeit schon gar nicht. Aber Liebe ist gut. Was finde ich noch gut? Güte brauche ich auch und Güte will ich auch zeigen, finde ich auch gut. Hier aber hier mit Selbstbeherrschung, boah, nee, komm, muss nicht sein. Und deswegen steht da Frucht, damit ich nicht beliebig mir was raussuche und sage, das will ich und das will ich nicht bitte und das möchte ich sehen und das möchte ich nicht sehen. Und es ist auch so, dass diese Frucht hat ja verschiedene Wachstumsstadien. Frucht ist ja nicht alles gleich da. Wir haben ja nicht gleich, wenn Frühling kommt, haben wir Spargel, Erdbeeren, Kirschen, Äpfel und Kartoffeln und alles auf einmal, Getreide, alles auf einmal da. Sondern es hat verschiedene Zeiten, wo diese Früchte kommen, wo sie wachsen, wo sie wo die Blüte ist, wo sie wachsen, wo sie reif werden, wo sie geerntet werden. Es gibt verschiedene Stadien. Und so gibt es auch, wenn ich mit Gott zusammenlebe, wenn der Heilige Geist in mir wirkt, gibt es verschiedene Stadien in meinem Leben, wo Früchte wachsen, wo Früchte geerntet werden können und wo ich auch bereit bin, diese Früchte zu sehen und dass ich nicht frustriert werde. Wenn du heute hier weggehst und sagst, ja, Herr, ich will kein Fruchtzwerg mehr sein, ich will, dass du zum Zug kommst, ich will, dass du in meinem Leben Frucht wachsen lässt, dass Frucht sichtbar wird und du guckst dein Leben an, weil du hast dir ja gerade eben schon die Liste der Werke angeguckt und jetzt guckst du die Liste der Frucht an und fragst dich, wo ist die Frucht denn in meinem Leben und du denkst, da kann ich gerade gar nichts ernten, dann sei nicht frustriert. Es ist vielleicht die Zeit gerade des Sehens, dass Gott erst die Werke des Fleisches entfernen muss und sagen muss, okay, jetzt fangen wir an, Frucht des Geistes zu sehen. Und es braucht seine Zeit. Und manche Sachen wachsen ziemlich schnell. Und so ein Apfelbaum, bis der Früchte bringt, das braucht ein paar Jahre, ne? Und so müssen wir uns bewusst machen, ein Leben mit Jesus, ein Leben mit dem Heiligen Geist verändert uns und gibt mir die Chance, anders mit Menschen und anders mit meiner Umwelt umzugehen als früher. Und so wollen wir die nächsten Wochen uns nicht die Werke angucken, das wird zu frustrieren, wenn wir uns die Werke jetzt jeden Sonntag angucken, sondern wir wollen uns jeden Sonntag jetzt eine Frucht vornehmen und uns die angucken. Und heute jetzt hier zum Schluss wollen wir mit der Liebe anfangen. Und es ist interessant, dass es mit Liebe anfängt. Das ist nämlich die Grundlage allen Dingen. Die Liebe ist ja keine Gefühlsduselei, kein Gefühl, das ich aufbringen muss. Schön, wenn man romantische Liebe hat und wenn man jemanden hat, den man liebt und wenn man in einer Beziehung ist, das ist eine schöne Sache, aber davon spricht die Bibel hier nicht. Das ist eine andere Qualität der Liebe. Im Griechischen steht hier Agape. Das ist die göttliche Liebe. Und die göttliche Liebe will in uns zum Zug kommen. Es ist eine Liebe, die wir selber bei Gott finden. Denn Gott sagt von sich, dass er die Liebe ist. Gott ist die Liebe, so heißt es im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel. Gott ist die Liebe. Das ist nicht nur irgendwie eine Charaktereigenschaft von ihm, das ist Gott selber. Gott selber. Und wir sehen es, wenn wir uns fragen, ja bitte, wo sehe ich denn Gottes Liebe? Wie kann ich denn Gottes Liebe erkennen? Dann guck auf Jesus, guck auf sein Kreuz, guck, dass er sein Leben gegeben hat für uns, die wir Sünder waren, die wir in diesem Fleisch steckten, die wir ganz weit weg von Gott waren. Da hat sich Jesus ans Kreuz nageln lassen für mich. Wer von meinen Freunden würde das tun? Wer von meiner Familie würde das tun? Wer würde für mich sterben, weil ich versagt habe, weil ich in der sündigen Natur gesteckt habe, um mich mit Gott wieder zu versöhnen? Das ist konkrete Liebe, eine aufopfernde Liebe, die wir nur in Jesus sehen. Und diese Liebe, so sagt Paulus schon in den Versen davor, diese Liebe ist die Summe aller Gesetze. Alle Gesetze, die es gibt, die Gott uns gegeben hat, werden zusammengefasst in diesen Gesetz Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist die Summe, die Zusammenfassung aller Liebe. Und das ist jetzt die erste Frucht. Und das ist das, da merken wir schon ganz, wir können das nicht selber produzieren. Wir können nicht sagen, jetzt reiße ich mich zusammen und versuche alle zu lieben, sondern ich kann mich nur Gottes Liebe aussetzen. Ich kann nur stehen und sagen, Herr, du weißt, ich schaffe das nicht. Du kennst meine Geschwister ganz genau. Du weißt, dass der oder die mir von Karren gefahren ist. Du weißt, dass der oder die eine Bemerkung gemacht hat. Wollte er vielleicht nicht, aber hat mich verletzt. Du weißt, dass ich aus meiner eigenen Kraft die Liebe nicht aufbringe. Das ist ja eine Art Kapitulation mit sich selber, dass man sagt, ich schaffe das nicht. Bei mir kommen nur Werke des Fleisches, Werke der sündigen Natur. Wenn mir einer einen auf den Deckel gibt, dann hau ich aber zurück. Kann man ganz bewusst machen oder ganz subtil machen. Dass man vor Gott kommt und sagt, ich schaffe das nicht. Und ich öffne mich deinem guten Geist und bitte dich, dass du mich veränderst. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt eine Zeit der Stille haben, in der wir uns Gott öffnen, seinem guten Geist öffnen, dass wir ganz ehrlich werden, dass wir ihn einladen, bei uns und in uns zu wirken. Und wer möchte, der darf einfach seine Hände so empfangend auftun, als Zeichen, ich möchte diese gute Frucht, die du für mich bereit hast, ich möchte Liebe empfangen für mich und dass ich fähig werde, andere zu lieben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort hat lebensverändernde Kraft. Dein Heiliger Geist will in uns wirken, wenn wir ihn zum Zug kommen lassen. Und Herr, wir danken dir, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und auch immer, wenn wir uns klein, unbedeutend, ungeliebt und fertig gemacht fühlen, dürfen wir dir jetzt diese Gefühle bringen. Wir dürfen dir unser Versagen nennen. Wir dürfen zu dir kommen, auf dich schauen und darauf vertrauen, dass dein guter Geist in uns neue Frucht hervorbringen wird. Und manchmal musst du dazu erst unseren Garten umpflügen, musst altes Unkraut rauszupfen, damit Neues entstehen kann. Und wir danken dir dafür, dass es in Liebe geschieht. Und wir danken dir dafür, dass du die Liebe bist. Und wir beten für uns als Gemeinde, dass deine Liebe sichtbar wird zwischen uns, dass deine Liebe unsere Gemeinde prägt, dass deine Liebe uns fähig macht, miteinander umzugehen. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auch bis zum Tag Jesu Christi verenden wirst. Amen.